Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Folge des Jubiläumspodcasts. Mein Name ist Brigitte Weichselbraun und unser heutiger Gesprächspartner ist Kaplan Matthias Stretz. Hallo Matthias.
Hallo Brigitte, danke dir für die Einladung.
Ja, grüß dich. Ich würde gerne gleich das Gespräch beginnen mit deinem Prämitspruch. Dieser lautet wie folgt: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Und wir erleben dich ja alles in der Gemeinde, dass du ein Priester bist, der sehr gut predigt, geprägt von einer tiefen theologischen Auslegung, von einer Alltagsspiritualität und natürlich einer gehörigen Portion Humor. Aber charakteristisch für dich ist natürlich auch diese besondere Gabe zur Musik, besonders zum Gesang. Das haben wir ja alle auf diversen Arten schon miterleben dürfen. Und ich würde gerne einfach ein bisschen nachfragen, wie dieser Prämitzspruch zustande gekommen ist und was der für dich eine ganz persönliche Bedeutung hat. Er ist aus dem Psalm 118, aber steht auch im Buch Exodus. Ich habe jetzt die Stelle aus dem Buch Exodus genommen und würde die Zuhörer da gerne mal kurz ein bisschen mit hineinbringen. Es ist folgende Szenerie: Das Volk Israel ist gerade durch das Rote Meer geleitet worden. Die Wogen oder die Wellen schlagen über die Ägypter vernichtend zusammen und dann beginnt dieses Volk, dieses Lied zu singen. Aber man könnte das Gefühl haben, es ist nicht das Siegesgeschrei einer Armee in einem erfolgreichen Kampf, sondern es ist die Stimme eines sehr durch Leid geplagten Volkes, in dem Generationen von Familien, von Alten und Schwachen dieses Siegeslied anklingen. Und in diesem Lied erklingt ja eine sehr persönliche Note, denn das Volk Israel singt: Es ist mein Lied, meine Stärke, mein Retter. Dieses Lied steht ja auch für einen Übergang zu einer neuen Zeit, zu einer neuen Epoche, eine Epoche voller neuer Fragen, die sich da aufwerfen. Und meine Frage an dich, Matthias: Ist das auch ein Kriterium gewesen oder beziehst du dich mehr auf den Psalm 118? Oder ist es einfach wirklich deine Biografie mit dem Großwerden in der Musik, was diesen Spruch für dich so bedeutsam macht?
Ja, dieses Psalmzitat aus dem Psalm 118, das ja eben auch im Buch Exodus dann vorkommt und nochmal im Buch Jesaja, hat für mich deshalb gepasst, weil ich eben den Glauben immer wieder als Kraft erlebt habe und diese Kraft, diese Stärke, die mir der Glaube, die mir Gott gibt, diese Freude darüber, kann ich eben in der Musik, im Lied sehr gut ausdrücken. Natürlich klingt es erstmal komisch, mein Lied ist der Herr, aber für mich steckt da eben drin, dass ich im Lied meinen Gott loben kann. Und du hast es schon angesprochen, die Musik ist was, was für mich ganz grundlegend ist in meinem Leben, auch in meinem Glaubensleben. Und deshalb habe ich dieses Zitat gewählt. Und du hast es auch angesprochen, das Volk Israel singt dieses Lied, sagt dieses Wort, als es befreit wurde aus Ägypten. Ja, der Verfolger wurde vernichtend geschlagen. Und dieser Psalm 118 wird auch immer an Ostern, die ganze Osterzeit durch, gesungen, gebetet. Denn für uns ist Ostern die große Befreiung. Die Befreiung aus dem Tod, aus der Sünde, aus allem, was schlecht ist. Und die Freude darüber, das ist was, was ich einfach weitergeben möchte. Weil für mich dieser Glaube, diese Hoffnung, die uns da Gott schenkt durch die Auferstehung, das ist was, was mir eben Kraft gibt und Freude. Und diese Freude, die möchte ich über mein ganzes priesterliches Dasein stellen. Und deshalb habe ich mir eben vor 2 Jahren vor der Priesterweihe, vor der Primiz, diesen Satz ausgewählt, und er ist eben sehr persönlich, nichts Abstraktes, sondern unser Gott ist ein Gott, der da ist, der nah ist, der nicht irgendwo auf einer Wolke fernab sitzt, sondern es ist mein Gott, es ist dein Gott, es ist unser Gott, der mit uns geht und da ist.
Also für dich steckt in dem Lied eigentlich, wenn ich das so verstehe, die Zuversicht unserer, also wir nachösterlichen Menschen, die eigentlich auch schon so einen gewissen Sieg bekommen haben, einen spirituellen Sieg, wenn man vielleicht so möchte. Du darfst mich gern korrigieren. Und da steckt die ganze Zuversicht und Hoffnung, beginnend vom Volk Israel bis jetzt in unsere nachösterliche Zeit drin. könnte man das so interpretieren.
Genau, also diese Hoffnung, die uns Gott da schenkt, die ist zeitlos, die war damals schon gegeben und gerade jetzt eben nach Ostern und wir sind nachösterliche Menschen, das hast du ganz richtig gesagt. Und diese Hoffnung, die ist es eben, die uns prägen will und die uns auch prägen kann und die uns Kraft geben will, ja.
Dann würde mich interessieren, du bist ein Priester der neuen Generation. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, da wurde ja in dem Sacrosanctum Concilium die Kirchenmusik als wirkliche, also Reform der Liturgiekonstitution hervorgehoben. Es wurde gesagt, es ist ein notwendiger und integrierender Bestandteil der Liturgie. Ich denke, das wird dann dich mit deiner Biografie besonders freuen. Gab es Momente, speziell vielleicht auch in unserem Gemeindeleben, wo du das Gefühl hattest, die Musik mit der Fähigkeit des Ausdrucks wirklich diesen theologischen und ästhetische Korrespondenz einzugehen? Also ganz einfach gesagt, dass es wirklich diese Harmonie zwischen Liturgie und Musik gibt. Hast du da Beispiele, wo du das besonders vielleicht in Dreifaltigkeit mal erlebt hast?
Ja, ich denke da jetzt vor allem an unseren Jubiläumsgottesdienst, der vor kurzem war, wo die Krönungsmesse von Mozart gesungen wurde mit diesem großen Chor von Dreifaltigkeit und St. Martin und Orchester. Und ja, da erinnern sich die Zuhörer sicher auch noch dran, denn das hat, glaube ich, hohe Wellen geschlagen im positiven Sinne. Und da hat man auch eben die Kraft der Musik gespürt. Ja, ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie berührt waren, dass sie überwältigt waren von dieser Musik. Aber eben in der Liturgie, du hast es auch schon angesprochen, da geht es nicht um die Musik an sich, sondern die Musik ist sozusagen auch Träger der Botschaft. Ja? Und das ist eben auch was, was mich geprägt hat, dass ich mich irgendwann mal gefragt habe, ja, was singen wir denn da eigentlich? Ich war ja auch in einem Musikgymnasium bei den Domspatzen und habe da Woche für Woche in der Liturgie gesungen, habe Musik gemacht. Und als Kind ist es natürlich einfach mal Musik und man singt gerne. Und als ich dann älter wurde, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, was singen wir da? Das Messordinarium, Psalmtexte und so weiter. Und da habe ich gespürt eben, du hast es auch schon angesprochen, diese Korrespondenz von Musik und froher Botschaft. Und ich denke einfach, die Musik ist der großartigste Träger dieser Botschaft. Und mit der Musik, durch die Musik, können wir eben nicht nur den Kopf, sondern vor allem das Herz der Menschen erreichen. Und das erlebe ich natürlich immer wieder in Dreifaltigkeit. Manchmal sind es auch die kleinen Dinge, einfach ein Lied, ein Wort mit einer schönen Melodie aus dem Gotteslob, ist vielleicht alltäglich, aber manchmal packt es mich dann, dass mich irgendein Liedtext, irgendeine Liedzeile verbunden mit der Musik ja in Aufregung versetzt, dass ich dann plötzlich spüre, wie diese Botschaft wirklich reingeht bei mir und wie ich dann einfach weiß, dass es wahr ist, was wir glauben, was wir da singen.
Also ich persönlich kann das so, habe das so erlebt, speziell in der Osternacht. Also ich glaube, eine Osternacht nicht in gesungener Form, das wäre für uns alle nicht vorstellbar. Ich glaube, das sind Momente, wo man ganz stark diese Korrespondenz eben erlebt. Und ich denke, für dich war das wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Moment, mit der Osterkerze singend in die Kirche einzugehen. Was geht dann einem so vor? So, ist das auch ein gewisser Druck, der da herrscht? Oder bist du so professionell, dass du sagst, ich verschmelze jetzt mit dem Lied, mit der Musik und einfach in diesem Moment dieses hochspirituellen Ereignisses?
Ja, es ist hochspirituell, aber tatsächlich muss ich zugeben, dass es in dem Moment auch einfach körperlich anstrengend ist, ja, diese Osterkerze zu tragen und man muss sich da schon wirklich konzentrieren. Aber das stimmt, das ist so für mich eigentlich der heiligste Moment des Jahres, wenn wir mit der Osterkerze, mit dieser einen Flamme in die dunkle Kirche einziehen und dann erschallt dieses Lumen Christi. Und es ist einfach immer wieder eine Ehre, das singen zu dürfen. Ich durfte es vor 2 Jahren auch im Regensburger Dom singen, beziehungsweise halt die Osterkerze tragen und das Lumen Christi singen. Es exulte dann auch und es ist einfach eine Ehre, weil es so ein bedeutender Moment ist und da ist es schön, einfach Teil davon zu sein. Und durch mein Talent, das mir offensichtlich gegeben ist, einfach da die Herzen der Menschen erreichen zu können.
Also ich sehe ja da auch in der Gemeinde eine ganz große Chance, dass jeder auf seine Art mit seiner eigenen Stimme und trotzdem eingebettet in diese Gemeinschaft Teil der Liturgie wird. Wie würdest du Leute, die sagen, ach, ich traue mich nicht zu singen, was gibst du denen für eine Ermutigung, sich vielleicht doch auf diesen Prozess einzulassen?
Ja, einfach machen, einfach singen. Also ich sage wirklich immer, und das meine ich ernst, dass jeder singen kann. Natürlich stimmt da nicht immer jeder Ton vielleicht, aber einfach damit reingehen. Und das ist ja gerade das Schöne am Gemeindegesang. Es steht da keiner alleine da und muss jemandem was vorsingen, sondern man singt gemeinschaftlich und da muss sich auch niemand verstecken. Ganz praktisch versuche ich, auch gerade bei unbekannteren Liedern aus dem Gotteslob, einfach laut mitzusingen, auch ins Mikrofon, um Leute einfach mitzunehmen, weil viele sich dann doch ein bisschen orientieren können und dann einfach gut mitmachen können. Und ich finde es immer schade, ja, ich erlebe es auch manchmal bei Beerdigungen, dass viele Leute einfach nicht mitsingen. Und da spüre ich dann immer wieder, was es eigentlich bedeutet, gemeinsam zu singen, wenn es dann eben nicht so ist, wenn die Leute dann dastehen und einen anschauen und ich bin dann manchmal so ein bisschen der Alleinunterhalter. Das ist dann echt schade und da, ja, man spürt immer wieder, was es für eine Kraft hat, gemeinsam zu singen. Und eben als Tipp, einfach machen, jeder kann singen.
Glaube ich auch, einfach Teil dieses Prozesses werden. Und was mich ja so ein bisschen fasziniert, auch am Gotteslob und an den verschiedenen Jahreszyklen, so in so einem Kirchenleben, dass es für alles so biografische Stellen geht. Also ich hatte so ein nettes Erlebnis, das würde ich gern miterzählen. Es war unten im Kirchall bei einer Marienandacht und ich wollte einer älteren Frau das Gotteslob geben, weil ich nicht so liedsicher bin. Und sie hat mich nur ganz milde angelächelt und hat gesagt, ich kann doch jedes Lied auswendig. Und diese alte Dame hat dann mit einer Inbrunst und einer Hingabe diese Lieder gesungen und das hat mich wirklich zutiefst berührt. Wo ich mir denke, also ich vielleicht noch so als mitteljunger Mensch, was Lieder auch einen biografischen Wert in so einer Kirchengemeinde hat. Und das finde ich einfach unglaublich schön, wie tragend und prägend das in der Gemeinschaft sein könnte. Und wir alle sind Kirche und können uns von dem einfach mitnehmen lassen, würde ich sagen. Ich habe zu diesem Thema auch noch einen Spruch gefunden in der Vorbereitung. Den würde ich gerne einfach noch kurz vorlesen. Er kommt an zwei Stellen in der Bibel vor. Ich habe den aus dem Brief an der Ephesus, also Paulus an Ephesus. Und ich habe, der lautet, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Also im Prinzip hat Paulus schon dasselbe gesagt wie du 2023. Und ja, ich glaube, diese Erfahrung haben wir alle gemacht an besonderen Orten in der Kirche. Zum Thema Kirche, da würde ich gerne mal mit dir ein bisschen nachhaken. Es wird ja, ich sag mal, in unserer durchrationalisierten Zeit immer schwieriger, diesen spirituellen, geistlichen Impuls auch folgen zu können. Also wir haben ja leider so einen spirituellen Aderlass gemacht. Wir haben so ein bisschen unseren mystischen Instinkt vielleicht ein bisschen verloren. Ich behaupte mal, der ist noch schon noch tief in uns drin und wartet auch, dass der vielleicht wieder so ein bisschen entdeckt wird. Aberglaube, Volksfrömmigkeit, das scheint alles so ein bisschen nach hinten runterzufallen, auch gerade wenn man sich mit älteren Menschen noch unterhaltet. Und ja, es bekommen vielleicht andere Dinge in unserem Leben Wichtigkeit. Nichtsdestotrotz haben ja Menschen schon ihren Glauben immer einen Platz geben wollen. Also auch wenn man das biblisch anschaut, erst waren es Verortungen, dann wurde Gott, sag ich mal, herumgetragen, bis er dann irgendwann so sein Gebäude gefunden hat. Und heutzutage haben wir Gott und unseren Glaube in Gebäude gefasst. Und mich fasziniert das immer wieder, wenn man vor einem Kölner Dom steht oder auch der Basilika von St. Martin. 600 Jahre Gebet steckt in diesen Mauern. In Dreifaltigkeit sind es 100 Jahre. Also 100 Jahre, wo Menschen Gebet, Klagen, Freude, Hoffnung hingetragen haben, sind heilige Orte. Matthias, was macht für dich persönlich ein heiliger Ort aus?
Ja, ich höre immer wieder den Satz oder den Spruch, sagen Leute, ja, ich kann doch auch im Wald beten, ich muss doch nicht in die Kirche gehen. Das stimmt natürlich, man kann mit Gott immer sprechen, egal wo man gerade ist. Aber ich denke, eben wie du es gesagt hast, gerade Kirchen, das sind Orte, wo ich Gott, glaube ich, ganz anders begegnen kann, in dieser besonderen Atmosphäre. Das spürt man förmlich, man riecht es vielleicht sogar. Dieses Heilige, ja, mit dem Weihrauch, also auch unsere Liturgie, die ist ja ganz, ganz haptisch, kann man eigentlich sagen. Die spricht ja alle Sinne an. Und das wird in der Kirche für mich, im Kirchenraum als Gebäude, da wirklich spürbar und greifbar. Und es ist auch erstaunlich bei unserer Pfarrkirche Heilig Dreifaltigkeit. Ich wohne ja auch zum Kirchplatz raus, ich sehe ja, was ich so tut am Kirchplatz. Und es gehen wirklich ständig Leute rein. Sind immer Leute da, die kurz reingehen, ein Kerzerl anzünden, sich einfach reinsetzen. Auch wenn ich in die Kirche mal rübergehe untertags, es ist immer jemand da. Und das sind wirklich Menschen, die sicherlich oft auch schwerwiegende Nöte und Sorgen haben. Und ich denke, die brauchen einen Ort und die finden in unserer Pfarrkirche und auch in anderen Kirchen einen Ort, wo sie hingehen können. Und es ist für uns Menschen, glaube ich, ganz wichtig, dass wir irgendwo hingehen können und eben nicht jetzt ziellos durch den Wald laufen und da Gott suchen oder was auch immer, sondern zu wissen, ich kann da hingehen, ich kann eine Kerze anzünden, also auch wieder dieses Haptische, also
Rituelle auch, ja.
Rituelle, genau, ich kann was machen und bin jetzt nicht irgendwie so aufgeschmissen und schwebe so in der Luft, sondern ganz konkret, ich kann mich da reinsetzen und genau, und ich denke, das macht einen heiligen Ort und ein heiliger Ort wird es ja auch, eben wenn Menschen beten, wie du es gesagt hast, die ist durchgebetet, die Kirche. Da haben die Menschen seit 100 Jahren eben ihre Sorgen, Nöten, ihren Dank hingebracht, ja.
Also nicht umsonst sagt man das ja auch den Pilgerwegen nach, aber letztendlich kommt es auch in einer Kirche zu tragen, dass dort eine Atmosphäre des gemeinsamen Leides, des gemeinsamen Hoffens auch irgendwo existent ist. Und ich glaube, das können ganz viele spüren. Und ich glaube auch, diese Abgrenzung von einem heiligen Ort zu unserem säkularen Alltag ist umso wichtiger, dass wir in diesen Kontakt mit Gott und Glaube ist ja auch immer die Suche mit uns selber in Verbindung zu treten. Die Suche nach Gott braucht, glaube ich, wirklich diese Verortung und diese Mauern. Und ich würde es nicht also eine Abgrenzung zum säkularen Raum, aber eher eine Konzentration auf das Geistliche, würde ich, glaube ich, so behaupten,
Genau,
ist das,
da
ja.
stimme ich dir zu. Und gerade in der heutigen Zeit prasseln ja ständig Eindrücke auf uns ein, durch die modernen Medien, aber auch so im Alltag. Und ich glaube, es ist gut, da wirklich mal rauszukommen, wegzukommen. Und da kann natürlich die Kirche, der Kirchenraum ein Ort sein, wo man da einfach mal für Gott da ist, ja.
Also man kann es ja so ein bisschen am Kirchplatz auch beobachten. Die Leute kommen mit den Autos oder kommen mit den Rädern und dann parkt man und dann geht man zur Kirche und dann öffnet man diese schwere Tür. Also das ist ja auch so ein bisschen, das muss man sich auch erstmal Eintritt sich gewähren. Und dann ist da diese Stille, dann ist der Vorraum, da ist der Duft, da ist das Weihwasser. Und ich glaube, ab dem Moment verändert man sich auch schlagartig und ich glaube, es ist einfach eine ganz große Chance, ganz viel Alltag auch hinter sich zu lassen. Und das weiß ich nicht, ob das im Wald so gut geht, vielleicht auf eine andere Weise. Aber diese Atmosphäre macht natürlich etwas mit Menschen. Ich habe dir eine Zitat aus einem Buch mitgebracht. Das würde ich dir gerne vorlesen, beziehungsweise natürlich unseren Zuhörern. Und ich finde, da ist so ganz wunderbar drin geschrieben, wo ich glaube, wo wir Menschen, was es uns so umtreibt. Es ist ein Zitat aus dem Buch Nachtzug nach Lissabon. Vielleicht kennen das ein paar von den Zuhörern. Es ist von dem Autor Pascal Mercier, ist ein Schweizer Philosoph. Und der hat Folgendes geschrieben. Und vielleicht magst du uns deine Gedanken dazu auch noch sagen. Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich brauche ihre Schönheit und Erhabenheit. Ich brauche sie gegen die Gewöhnlichkeit der Welt. Ich will zu leuchtenden Kirchenfenstern hinaufsehen und mich blenden lassen von den unirdischen Farben. Ich brauche ihren Glanz. Ich brauche ihn gegen die schmutzige Einheitsfarbe der Uniformen. Ich will mich einhüllen lassen von der herben Kühle der Kirchen. Ich brauche ihr gebieterisches Schweigen. Ich brauche es gegen das geistlose Gebrüll des Kasernenhofes und das geistreiche Geschwätz der Mitläufer. Ich will den rauschenden Klang der Orgel hören, diese Überschwemmung von überirdischen Tönen. Ich liebe betende Menschen. Ich brauche ihren Anblick. Ich brauche ihn gegen das tückische Gift des Oberflächlichen und Gedankenlosen. Ich will die mächtigen Worte der Bibel lesen. Ich brauche die unwirkliche Kraft ihrer Poesie. Ich brauche sie gegen die Verwahrlosung der Sprache und die Diktatur der Parolen. Eine Welt ohne diese Dinge wäre eine Welt, in der ich nicht leben möchte.
Ja, sehr schöner Abschnitt, den du da vorgelesen hast, kannte ich noch nicht. Und mir sind vor allem jetzt zwei Wörter hängen geblieben, und zwar unirdisch und überirdisch. Mhm. Und ich denke, das trifft auch ganz gut, was so ein Kirchenraum auch sein will. Er holt uns, wie wir es vorhin schon gesagt haben, er holt uns heraus eben aus unserer oft so schmutzigen, lauten, ungerechten Welt und zeigt uns vielleicht schon ein bisschen, wie Himmel sein kann. Und eben dieses Unirdische, weil unser Leben ist oft allzu irdisch und oft sind wir so gefangen eben in unserem irdischen Tun, in unserem Alltag, in unseren Sorgen. Und da kann uns eben so ein Kirchenbesuch oder ein Gottesdienst herausreißen und eben in dieses Un- oder Überirdische, ja manchmal auch Unwirkliche, wie es da hieß in dem Zitat, in dieses Unwirkliche auch mit hineinnehmen. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Welt schlecht wäre und in der Kirche ist alles gut, aber ich denke, wir brauchen das eben, dass wir rausgezogen werden, um zu spüren, dass da mehr ist. Und ich glaube, das will auch Kirche, das will Gottesdienst spüren lassen, dass eben da mehr ist, als wir sehen in unserem Alltag.
Also ein heiliger Raum, der gepflegt wird, also ganz imponierend auch immer wieder wirklich in Dreifaltigkeit, diese vielen fleißigen Hände, die oft zu wenig sichtbar erscheinen, aber die einfach auch diesen heiligen Ort bestücken, pflegen und mit ihrem Geist erfüllen. Heiliger Ort, aber es braucht auch heilige Zeiten. Ich glaube, für uns Menschen wäre das ja eigentlich auch eine Riesenchance, durchs ganze Jahr zu gehen mit den Hochfesten und diese heiligen Zeiten zu erleben. Was ist dann für dich persönlich so die heiligste Zeit so im Jahreskreis?
Ja, tatsächlich ist es für mich so die Osterzeit, ja. Also heilig jetzt nicht im Sinne von besinnlich, aber einfach diese lange Osterfreude. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, eben komme ich nochmal auf meinen Primitspruch zu sprechen, dieses ständige Halleluja auch, dieses ständige Lied, das sind natürlich dann immer wieder die gleichen Osterlieder wieder 7 Wochen lang singen, aber das ist für mich so die Zeit, die mich dann eben immer wieder spüren lässt auch und die mir Kraft gibt, dass da eben mehr ist, dass unser Glaube was ist, der uns eben rausreißt, ja, aus diesem allzu alltäglichen Tristen, wo wir dann spüren, dass Gott da ist. Und eben, du hast es angesprochen, es ist auch gut, dass wir diese heiligen Zeiten immer wieder feiern, immer wieder begehen. Natürlich wissen wir, was kommt, aber es sind ja auch immer Chancen, Vorbereitungszeiten, ja, die Fastenzeit, die Adventszeit, die leider oft in meinem Beruf, aber bei vielen anderen auch eher, wo es dann eher unheilig zugeht, sage ich mal, weil einfach viel los ist. Aber diese Zeiten als Chance wahrzunehmen und eben zur heiligen Zeit zu machen, ja, das gehört auch dazu, die ist uns geschenkt, aber ob wir dieses Geschenk annehmen, das ist nochmal was anderes. Ja. Da muss ich mich selber manchmal an die Nase fassen. Man ist allzu sehr beschäftigt mit dem, was außen ist, aber dann eben sich den heiligen Raum in sich auch zu suchen, zu nehmen, um da einfach Gott begegnen zu können.
Also Kirche bietet ja auch so die Chance, wenn man einen Raum betritt, dass man einfach so ganz als Mensch gesehen wird, einfach mal keine Funktion haben, einfach nur sitzen, empfangen, beten. Das machen ja auch heilige Örtlichkeiten aus. Und wenn ich auf diese Funktion, die wir Menschen ständig zu erfüllen, zu scheinen haben, würde ich auch einfach gerne mal mit dir über die Jugendarbeit reden. Denn glaube ich, das ist eine ganz große Herausforderung von unserer heutigen Jugend, eben nicht nur als funktionierende Wesen in dieses Mühlrad zu kommen, sondern auch diese andere Seite des Lebens spüren zu können. Und du bist Jugendseelsorger und bist hier ganz stark in der Jugendarbeit beschäftigt und engagiert. Aber ich frage dich jetzt nicht als Jugendseelsorger, sondern wirklich, was können wir alle als Gemeinschaft tun, um unseren Jugendlichen diese Räume nahezubringen, ihnen diese Türen zu öffnen, dass sie das erleben können?
Ich denke, ganz wichtig ist es da, den Glauben auch vorzuleben einfach. Das ist ja das, wo junge Leute hinschauen, die Kinder. Was machen Mama und Papa? Was machen die Großeltern? Was machen die Geschwister? Wie leben die? Was ist denen wichtig? Und ich denke, da ist es entscheidend eben, dass wir, ich sage das auch immer wieder in meinen Predigten, die Leute können es vielleicht nicht mehr hören, aber ich finde es so wichtig, dass wir alle, nicht nur wir Hauptamtlichen oder Ehrenamtlichen, die in der Pfarrei tätig sind, sondern alle Christen einfach authentische, freudige Zeugen sind vom Glauben. Und ich denke, nur so können wir auch wieder junge Menschen ja begeistern, mit hineinnehmen. Natürlich ist es immer ein Ringen mit den jungen Menschen. Du hast es gesagt, es ist schwierig, ja, natürlich. Aber ich denke, ja, Glaube kann man nicht machen, ja, aber Glaube, man kann dieses Geschenk selber so leben, dass andere das auch als Geschenk wahrnehmen und dann für sich entdecken können. Und da ist eben jeder gefragt. Und eben, du hast es richtig gesagt, nicht nur ich jetzt als Kaplan oder Jugendseelsorger oder der Herr Pfarrer oder der Toni Rauch, sondern jeder Einzelne, um da junge Menschen wieder ja, den Glauben schmackhaft zu machen, da Räume zu eröffnen, damit die da wieder rein, wieder oder noch mehr reinwachsen können.
Mir fällt da in diesem Zusammenhang so dieses Hirtenbild so ein. Also ich finde das einfach so ein ganz kraftvolles Bild und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und auch ein bisschen nachgelesen, also woher das Hirtenbild kommt. Also das erste Mal kommt das ja wirklich so im Alten Testament vor, dass Gott diesen einfachen Hirtenjungen David zum König erwählt. Also diese große Karrieresprung, würde man heutzutage sagen. Aber anscheinend hat dieser David schon ganz gute Qualitäten gehabt, die erkannt worden sind als Hirte. Später war das dann ein Gottesprädikat im Neuen Testament, hat Jesus in ganz starken Bildworten, in Gleichnissen immer vom Hirten geredet. Und wenn ich in unsere Gemeinde schaue, sehe ich da ganz fantastische Hirtenfunktionen, die da eingenommen werden. Und was macht ein guter Hirte aus? Also ein guter Hirte, der schaut auf seine Herde, der hat aber auch andere Kenntnisse, ein besseres Wissen. Das ist gar nicht hierarchisch gemeint, aber es braucht einfach jemand, der auf die anderen aufpasst. Ein Hirte muss gute Weideflächen kennen, gute Kenntnisse. Wo gibt es Wasser, wo gibt es Schatten, wo gibt es Futter? Und wenn man das umlegt auf unsere Gemeinde oder speziell die Jugend, ist das, glaube ich, hier ganz großartig gelebt worden. Aber ein Hirte, der muss auch vor Gefahren schützen und Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das wird immer schwieriger. Wo siehst du denn so deine Rolle als Kaplan und speziell jetzt in Dreifaltigkeit, aber natürlich auch in die Zukunft blickend?
Das Bild des Hirten ist natürlich, du hast es so ein bisschen anklingen lassen, insofern gefährlich, als damit oft eben damit verbunden ist, der schlaue Hirte, der alles weiß und kennt und die dummen Schafe, die ihm halt hinterher dackeln. Aber genau darum geht es eben nicht, sondern um das wieder auf unsere Gemeinde, auf die Kirche auch umzulegen, um auch wieder das Bild des Zeugen wieder mit hineinzunehmen. Ich glaube schon, dass die Leute. Die Menschen, wir alle brauchen Vorbilder, auf die wir schauen können und vielleicht auch mal jemanden, der oder die den Ton angibt. Und gerade bei jungen Menschen ist es, glaube ich, wichtig, dass die eben so Orientierungspunkte haben, dass sie Menschen haben, zu denen sie gehen können, auf die sie schauen können. Jetzt eben nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich eben auch ein gewisses, ja, Wissen vielleicht habe und einfach auch Auskunft geben kann über Dinge, die die Jugend beschäftigt. Und ich bin ja selber noch ein junger Mensch. Von daher ist es schon ganz gut eingerichtet, dass die Kapläne immer für die Jugendarbeit in erster Linie zuständig sind, natürlich der Herr Pfarrer genauso, aber man ist einfach doch, ich meine, ich bin 28, ich bin einfach doch noch näher, viel näher an denen dran, leben in der gleichen Lebenswelt als der Herr Pfarrer jetzt vielleicht. Und von daher sehe ich mich jetzt persönlich vielleicht gar nicht so als Hirte im Sinne von, ich gehe euch voraus und ihr geht mir hinterher, sondern ich bin Teil der Herde, aber eben doch
mit einer anderen Funktion.
Genau, auch. Aber ja. Doch ein Stück weit auch ein Gegenüber. Natürlich, ich gehe jetzt nicht auf in der Herde, sondern bin schon so, ja, in einer anderen Funktion, genau.
Okay. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieses Bild ganz wunderbar von dir ausgefüllt wird. Matthias, wir bitten ja unsere Gesprächspartner, einen persönlichen Gegenstand mitzunehmen. Und jetzt beschreib doch mal, was du hier mitgebracht hast.
Ja, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich irgendwas habe, was ich sammle, aber eigentlich gibt es da nichts, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich so ein bisschen auf meinem Schreibtisch geschaut, was da so rumliegt. Das sind ja oft die wichtigen Dinge, die man schnell zur Hand haben muss. Und dann ist mir, wie könnte es auch anders sein, das Gotteslob in die Hand gefallen. Ich habe hier mein Gotteslob mitgebracht und das schließt vielleicht auch hier den Kreis ganz gut, denn eben die Musik ist es, die hier im Gotteslob ganz großartig zusammengefasst ist, die mein Leben einfach reich macht, reicher macht, eben in Verbindung mit dem Glauben. Und so ist es einfach, ja, für mich eines der wichtigsten Bücher, das Gotteslob, natürlich nicht nur zum Arbeiten, sondern auch so ganz persönlich als Gebetbuch, als Gesangbuch. Und ich bin noch nicht so weit wie die ältere Dame, von der du vorhin erzählt hast. Ich kann noch nicht alles auswendig, deswegen ist es aus praktischen Gründen ganz wichtig. Und ja, auch als Tipp für alle, wer ein Gotteslob zu Hause hat, auch manchmal einfach durchblättern. Da sind wunderbare Texte, Lieder drin, die man auch zu Hause mal beten kann. Es ist wirklich ein Buch fürs Leben, da steckt auch alles drin, was unser Leben ja bereichern kann.
Also auch da wieder diese Chance, sich dieser ganzen Sache noch einmal auch haptisch zu nähern, um dann tiefer eintauchen zu können. Ja. Matthias, vielen Dank, dass du uns so einen kleinen Einblick in dein geistiges Leben und deine Haltung gegeben hast. Wir wünschen dir alle weiterhin noch ein gutes Dasein in unserer Gemeinde. Und über die Zukunft reden wir jetzt noch gar nicht. Also jetzt bist du hier und wir sind froh, dass das so ist und wünschen uns noch mit dir eine ganz wunderbare Zeit mit sehr vielen schönen Begegnungen und viel Musik.
Danke dir, danke für die Einladung und ich hoffe auch noch auf viele schöne gemeinsame Gottesdienste hier in Dreifaltigkeit. Musik.